Es gibt im Lande hier ein Schloss, da ist der Captain Haddock Boss. Täglich hören wir ihn fluchen,
100.000 Höllenhunde.
Und wenn wir jetzt noch weiter suchen, so ist komplett bald unsere Runde. Denn Tim und Strupp, die sind mit im Bunde. Jetzt kommt einer noch herein.
Schwein?
Kann nur Professor Bienlein sein. Alle vier sind nun komplett, fürs ganze Leben ein Quartett. Bienlein, Haddock, Struppi, Tim, sind die vier zusammen, wird es schlimm. Für die Gangster, die sie jagen, die haben bald nichts mehr zu sagen. Denn kommen Tim und Captain Haddock, fliegen bald schon blaue Bohnen allen Gangstern um die Ohren, und schon haben die verloren. Es gibt im Lande hier ein Schloss, da ist der Captain Haddock Boss. Täglich hören wir ihn fluchen,
100.000 Höllenhunde.
Und wenn wir jetzt noch weiter suchen, so ist komplett bald unsere Runde. Denn Tim und Strupp, wir sind mit im Bunde. Jetzt kommt einer noch herein.
Schwein?
Kann nur Professor Bienlein sein. Alle vier sind nun komplett, fürs ganze Leben ein Quartett. Alle vier sind nun komplett, fürs ganze Leben ein Quartett.
Hallo, liebe Tim- und Struppi-Freunde. Erinnert ihr euch noch an Tims spannenden Kampf gegen den internationalen Ring von Rauschgifthändlern, von dem ich euch in der letzten Folge berichtet habe? Es war Tim geglückt, die Drahtzieher der Bande hinter Schloss und Riegel zu bringen. Und der falsche Fakir, das Bandenoberhaupt, hatte durch einen Sturz in den Abgrund den Tod gefunden. Eins war allerdings seltsam. Seine Leiche konnte nicht gefunden werden. Aber was kümmert mich das? Wir sind nämlich immer noch Gäste des Maharaja von Gaipajama und erholen uns mitten im indischen Dschungel von den Strapazen der Gangsterjagd. Obwohl das Wort Erholung nicht mehr so ganz der richtige Ausdruck ist, seitdem Tim begonnen hat, wieder mal mit seinem Kurzwellenempfänger rumzuspielen.
Ah, endlich. Das ist wieder der Sender. Was das wohl bedeutet? Komisch. RRCQ 1530, schöner Hirohito, CK endlich wagt... Regen, bitte, SN, ächzt, H, Stein, ewig, Ocker, Hering. Irgendeinen Sinn muss es doch haben. Das Funkpeilgerät zeigt an, dass der Sender auf einer Linie West-Südwest, Ost-Nord-Ost liegt, die durch Gaipajama läuft.
Verzeihen Sie, dass ich störe, Sahib Tim. Im Seiteneingang wartet ein Fremder auf Sie. Er ist eigens aus Hongkong gekommen, um Sie zu sprechen.
Aus Hongkong? Ja, gut, ich komme. Extra aus Hongkong? Nur um mich zu sprechen? Seltsam.
Herr Tim?
Ja, das bin ich.
Ich habe Ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen. Kann ich hier mit Ihnen reden?
Sicher. Sie sehen, wir sind allein. Vorsicht!
Au!
Verflucht, zu spät. Der Pfeil hat ihn getroffen. Ein Pfeil mit Rajaija, dem Gift, das wahnsinnig macht. Jetzt muss ich ihn ganz schnell zum Reden bringen, bevor das Gift seine Wirkung entfaltet. Reden Sie, Mann! Reden Sie! Was wollten Sie sagen?
Ich weiß nicht. Oder...
Oder?
Mitsuhirato, Sie werden gebraucht. Ich... Hongkong, behalten Sie den Namen
Mitsuhirato, gut. Und?
Tong Sinan Pai.
Ach, der Ärmste. Er ist verrückt geworden. Hoheit! Hoheit! Sehen Sie, der Fremde. Das Gift, das wahnsinnig macht.
Abraham, der Unglückliche.
Ich muss sofort nach Hongkong. Er konnte mir gerade noch klar machen, dass man mich in Hongkong erwartet.
Das war Tim, wie ich ihn kenne. Mit der Erholung war es nun vorbei. Tim raste auf unser Zimmer und stopfte in Windeseile seine 7 Sachen in den Überseekoffer. Auf zum Flugplatz. Und Stunden später waren wir in einem Hotel in Hongkong.
So, endlich im Hotelzimmer. Herrliche Ruhe hier. Herein.
Einen Brief für Sie, Sir.
Oh, danke. Herrn Tim? Nanu? Wer weiß denn, dass ich hier bin? Da bin ich ja gespannt. Hongkong, Straße des Friedens. Große Freude erfüllt mich bei dem Gedanken, Ihr edles und tugendhaftes Antlitz sehen zu dürfen. Gestatten Sie mir, heute um 3 Uhr mich Ihnen zu nähern. Ihr ergebenster Diener, bitte um Antwort. Mitsuhirato. Wurde der Brief von einem Boten abgegeben?
Ja, Sir.
Und der Bote wartet noch im Foyer?
Ja, Sir.
Gut, dann sagen Sie dem Boten bitte, dass ich seinen Herrn selbst aufsuchen werde.
Sehr wohl, Sir.
Also stürzten wir uns von Neuem ins Getümmel. Tim mietete für ein paar Groschen eine Rikscha. Das ist so ein zweirädriger Karren, der von einem Menschen gezogen wird. Der Mensch spannt sich selbst vor den Karren wie ein, ich kann's nicht anders sagen, wie ein Pferd. Aber so ganz freiwillig macht er das wohl nicht. Ich glaube, er muss es tun, weil er das Geld, das er von den Fahrgästen bekommt, zum Leben braucht. Für seine Frauen, seine Kinder und sich selbst. Zum Glück sind wir Hunde nicht zu so einer Arbeit gezwungen. Tim schien das ähnlich zu sehen wie ich. Denn als ein dicker Europäer ohne zu gucken über die Straße rannte, sodass unser Rikscha-Fahrer ihn rammen musste, da stand er dem armen Chinesen bei.
Schlitzäugiger Grobian, kannst du nicht aufpassen mit deiner Klapperkiste, du?
Sie Barbar, Sie! Hören Sie sofort auf, den Mann zu schlagen! Machen Sie lieber die Augen auf, wenn Sie über die Straße gehen.
Sie, das ist ja... Sie wollen mich an der Züchtigung dieses Tagedienstes hindern?
Sie sind kein Gentleman, mein Herr.
Wir sprechen uns wieder.
Wutentbrannt rannte ich dem Banausen nach. Feiner Herr, sowas. 2 Häuser weiter verschwand er in einer Tür, neben der ein Messingschild hing. Occidental Private Club stand drauf. Das heißt so viel wie abendländischer Privatclub. Was sich dort in den nächsten Minuten abspielte, weiß ich nicht. Nach alledem, was wir noch in Hongkong erleben sollten, wird es jedoch so zugegangen sein.
Ah, unser Freund Gibbons. Was ist denn los? Sie sind so erregt.
Stellen Sie sich vor, ein junger Europäer hat sich eingemischt, als ich einem Rikscha-Fahrer, der mich angerempelt hatte, einen Denkzettel verpassen wollte. Unglaublich, mich daran zu hindern, einen Chinesen zu prügeln.
Ich werde feststellen lassen, wer der junge Schnösel ist. Für mich als Polizeichef dürfte das kein Problem sein. Ich werde dem Burschen eine kleine Lektion erteilen.
Inzwischen waren wir in der Straße des Friedens angekommen. Der Rikscha-Fahrer hielt vor einem großen Geschäft für Damenbekleidung. Auf der Leuchtschrift stand Mitsuhirato. Tim gab dem Rikscha-Fahrer ein großzügiges Trinkgeld. Und als der Mann sich mit einer tiefen Verbeugung bedankte, standen ihm doch tatsächlich die Tränen in den Augen. Er flüsterte: Ich werde nie vergessen, dass Sie mir geholfen haben. Und dann sprang er vor seine Rikscha und rannte davon. Auch Tim war ganz gerührt. Schnell drehte er sich um und ging in das Geschäft. Herr Mitsuhirato war Japaner. Als er Tim begrüßte, war er ziemlich aufgeregt.
Sie müssen sofort nach Indien zurück, Herr Tim. Der Maharaja von Gaipajama ist in großer Gefahr. Ich hatte Ihnen einen chinesischen Boten gesandt, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie den Herrscher bewachen sollen.
Der Bote wurde von einem Giftpfeil getroffen. Er konnte nur noch Ihren Namen sagen und Hongkong. Danach verlor er den Verstand.
Ach, diese Schurken schrecken vor keinem Verbrechen zurück. Sie hätten den Maharaja nicht verlassen sollen. Wer weiß, was die Verbrecher inzwischen mit ihm gemacht haben.
Wer sind diese Verbrecher? Ich dachte, Sie seien hinter Schloss und Riegel, seit die Rauschgiftbande aufgeflogen ist.
Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin selbst in Gefahr. Aber ich bitte Sie, kehren Sie so schnell wie möglich nach Indien zurück.
Ich danke Ihnen. Als erstes werde ich den Maharaja warnen. Am besten ich telefoniere oder ich schicke ein Telegramm.
Eine blendende Idee. Oh, fast hätte ich vergessen, Ihnen zu sagen, trauen Sie hier niemandem. Vor allem nicht den Chinesen. Ihr Leben hängt an einem seidenen Faden.
Woher wissen Sie das?
Ich weiß immer alles. Auf Wiedersehen, Herr Tim. Und gute Reise.
Auf Wiedersehen. Seltsamer Mensch. Den Chinesen soll ich nicht trauen? Also lieber nicht telefonieren und kein Telegramm aufgeben. Ach, ich weiß nicht.
Tim grübelte und grübelte und dabei marschierte er ziellos durch die Straßen. Kein Wunder, dass er nach einer Viertelstunde an einer Kreuzung stehen blieb und feststellte:
Ich glaube, ich habe mich verlaufen.
Vorsicht! Au!
Oh, mein Kopf! Was ist bloß los? Irgendjemand reißt mich von hinten zu Boden, dann rast ein Auto vorbei und jemand anders schießt auf mich. Das heißt doch, der Mann, der mich zu Boden gerissen hat, hat mir das Leben gerettet. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Am besten, ich gehe erst mal in die Teestube da drüben und trinke etwas. Erholen wir uns erstmal von der Aufregung, Struppi. Einen Tee bitte, Herr Ober. Danke. So, dann wollen wir mal ein Schlückchen. Die Tasse. Er hat die Tasse getroffen. Na, warte, Freundchen.
So wütend habe ich Tim selten gesehen. Gleich zwei Mordanschläge hintereinander, da muss einem ja der Kragen platzen. Tim raste mit einem Affenzahn auf die Straße und sah den Schützen gerade noch um die nächste Ecke verschwinden.
Halt! Stehen bleiben! Hoffentlich sehe ich ihn noch, wenn ich um die Ecke biege. Verdammt! Ausgerechnet einem Polizisten muss ich über den Haufen rennen.
Nicht aufpassen!
Wahrscheinlich hat er den Schuss gehört. Egal, ich muss weiter. Dem Banditen nach.
Halt!
Ach du Schreck. Jetzt ist auch noch die Polizei hinter mir her.
Tja, so war's dann auch. Nun war Tim der Verfolgte. Doch Tim war schneller als die Polizei und entkam. In unserem Hotelzimmer wartete Post auf Tim. Ein Telegramm vom Maharaja.
Tim, bitte sofort kommen. Hilfe. Sohn und ich in großer Gefahr. Maharaja von Gai Pajama.
Und dann auch noch ein Paket.
Seltsam. Sieh mal, Struppi. Ein blauer Chinesenanzug. Weiter nichts. Ah, doch. Hier ist noch ein Brief. Sehr geehrter Herr Tim, kommen Sie heute Abend um 10 Uhr zu der Straße, die Taipin Lu heißt. Am Eingang hängt eine Laterne. Ziehen Sie die Kleider an, die im Paket sind. Dann kommen Sie leichter durch. Seltsam, seltsam. Alles sehr geheimnisvoll. Was wollen die eigentlich von mir? Komm, Struppi. Erstmal müssen wir aus dem Hotel raus. Gehen wir noch mal in das Teehaus, wo der Kerl auf mich geschossen hat. Vielleicht finden wir ja doch noch was raus.
In dem Teehaus nutzten wir einen günstigen Augenblick, um einen Blick in die Küche zu werfen. Wieder half mir meine Nase weiter. Ich entdeckte die Scherben der zerschossenen Tasse. Der Wirt hatte sie einfach unter den Tisch geschoben. Ich schnupperte daran. Das roch gut. Ob es auch so gut schmeckte?
Struppi, was schlägst du denn da? Das ist doch die Tasse, aus der ich... Struppi! Struppi, was ist? Herrgott, er wird doch nicht vergiftet sein. Nein, er atmet noch. Er hat wohl nur ein bisschen an den Scherben geschlägt. Wahrscheinlich ist er bloß betäubt. Armer Struppi. Komm, ich nehme dich auf den Arm. Dann schleunigst raus hier. Der Tee war vergiftet. Der Tee, den ich trinken wollte. Aber das heißt ja, dass der Mann gar nicht auf mich geschossen hat. Er hat auf die Tasse gezielt, um mir das Leben zu retten. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Jetzt nehme ich mir erstmal ein anderes Zimmer und lege Struppi mit einer Warmflasche ins Bett. Hoffentlich erholt er sich bald. Dann ziehe ich den Chinesenanzug an und gehe in diesen seltsamen Laden mit der Laterne am Eingang. Vielleicht klärt sich ja doch noch alles auf.
Von alledem bekam ich nicht die Bohne mit. Ich träumte süße Hundeträume. Und Tim? Ja, Tim hatte währenddessen ein neues Abenteuer zu bestehen.
Verflucht einsame Gegend hier. Ah, da ist ja die Laterne. Der Schuppen sieht nicht gerade einladend aus. Komisch. Niemand antwortet. Dann gehe ich so rein. Hallo? Keiner da? Mensch, bin ich jetzt erschrocken. Da sitzt ja einer. Hallo, guten Abend. Haben Sie mich hier bestellt? Komisch. Der Mann sagt keinen Ton. Verzeihen Sie, sind Sie es, der... Hören Sie, sind Sie taub? Oder machen Sie sich über mich lustig? Na gut, dann gehe ich eben wieder. Seltsam. Wollte auch nicht. Also, Mann, sagen Sie mir jetzt, was ich hier soll. Was für ein seltsamer Blick. Ist wohl doch besser, wenn ich verschwinde.
Warten Sie. Gehen Sie nicht weg. Ich habe Ihnen etwas zu sagen.
Ja, das wurde ja auch langsam Zeit.
Der große Lao Tse hat gesagt, man muss den Weg finden. Ich habe ihn gefunden. Und auch Sie sollen ihn finden.
So. Und was soll das Schwert in Ihrer Hand?
Ich schlage Ihnen den Kopf ab. Dann werden Sie die Wahrheit sehen.
Ein Irrer!
Keine Angst! Keine Angst! Ich schlage Ihnen doch nur den Kopf ab! Es dauert nur einen Augenblick! Nur den Kopf!
Tut mir leid. Aber es musste sein. Da am Hals. Ich hab's doch geahnt. Der Einstich. Schon wieder ein Rajaija-Pfeil.
Mehr konnte Tim auf seinem nächtlichen Ausflug nicht entdecken. Er sah sich im Haus um und durchsuchte den seltsamen Scharfrichter. Nichts. Keine Papiere, kein Schreiben, rein gar nichts. Also machte Tim sich auf und davon, holte mich aus dem Hotelzimmer und suchte ein Schiff für uns, das auf Umwegen zurück nach Indien fuhr. Zu fliegen wäre Selbstmord gewesen, denn der Flughafen wurde bestimmt scharf bewacht. Und trotzdem, alle Klugheit nützte uns nichts. Jemand musste uns gefolgt sein. Denn kaum hatte der Dampfer vom Quai losgemacht, packten uns hinterrücks kräftige Hände, stopften uns in große, wasserdichte Kisten und warfen uns über Bord. Nach einiger Zeit fischte uns, das heißt die Kisten, eine Dschunke auf, die uns an Land brachte. Doch von alledem wussten wir nichts, denn bereits auf dem Schiff hatte man uns betäubt. So staunten wir nicht schlecht, als wir am nächsten Morgen in einem himmlischen Himmelbett aufwachten.
Morgen, Struppi. Kapierst du das? Gestern noch auf dem Weg nach Indien und heute in diesem pompösen Zimmer. Ich möchte bloß wissen, wo wir hier eigentlich sind. Seltsam. Eingesperrt sind wir nicht. Mal sehen, was in dem Zimmer hier ist. Meldet sich keiner. Ah, da sitzt ja jemand. Verzeihen Sie. Der Wahnsinnige aus Hongkong. Der Kerl mit dem Schwert.
Ich schlage Ihnen den Kopf ab. Dann werden Sie die Wahrheit
sehen. Nein, nicht schon
wieder. Didi, hör auf damit. Lass uns allein und sei brav. Darf ich mich vorstellen, Herr Tim? Wang Jianqi. Ich bin der Vater dieses Unglückseligen. An dem Abend, als Sie sich mit ihm treffen wollten, ist er wahnsinnig geworden. Er war es, der Sie in Hongkong beschützen sollte.
Dann verdanke ich ihm mein Leben. Aber warum hat er mich beschützt?
Ich bitte um Entschuldigung für die unsanfte Entführung. Das Telegramm, das Ihnen angeblich der Maralacha geschickt hatte, war gefälscht. Mein Sohn sollte Ihnen das sagen und Sie bitten, noch zu bleiben. Er kam nicht mehr dazu. Sie leisten ab. Sie müssen aber in Hongkong bleiben.
In Hongkong bleiben? Aber warum?
Sie sind hier im Hauptquartier der Söhne des Lachens, eines Geheimbundes, der gegen das Rauschgift kämpft. Gegen Heroin, Opium und Kokain. Unser Hauptgegner ist ein Japaner. Sie kennen ihn. Mitsuhirato.
Mitsuhirato?
Das überrascht Sie, nicht wahr? Denn Mitsuhirato hat sich Ihnen gegenüber sicher ganz anders eingefühlt. In Wirklichkeit sah es aber so aus. Da Mitsuhirato Ihr Kommen nicht verhindern konnte, wollte er Sie zum Umkehren veranlassen. Dann versuchte er, Sie umbringen zu lassen. Jetzt wähnt er Sie auf dem Weg nach Indien. Er steht in Funkverbindung mit seinen
Kompetenzen. Funkverbindung? Hm? Schade. Mein Kurzwellenempfänger ist noch an Bord des Frachters, sonst...
Ihr Koffer ist hier. Wir hätten Sie doch nicht ohne Ihr Gepäck entführt. Hier, sehen Sie.
Na, wunderbar. Er hat die Überführung in der Kiste heil überstanden. In Gaipajama fing ich diesen Funkspruch auf. RRCQ, 15.20 Uhr, schöner Hirohito, CK, endlich wagt Regen, bitter SN, ächzt Haarstein, ewig Ockerhering. Ja, Zunächst verstand ich nicht, was dieses Kauderwelsch bedeuten sollte. Aber unterwegs kam ich dann darauf. Jeweils die ersten zwei Buchstaben ergeben folgenden Sinn. RRCQ, 15:30 Uhr, schicken Ware bis nächste Woche. Und aufgrund des Wortes Hirohito nahm ich an, dass der Absender ein Japaner sei. Hier, ich glaube, dies war die Frequenz. Achtung, ein neuer Funkspruch. Herz, Ute, E, Abfahrt, Ende, D, Zere, H, Nummer, R, B, Lange, U, Erde, Lofoten, Tonne, S. So, das ist notiert. Jetzt die ersten beiden Buchstaben. Hier, da. So, heute Abend, 10 Uhr, Blauer Lotus. Immer noch ziemlich unverständlich.
Blauer Lotus? Warten Sie, eine Opiumhöhle in Hongkong heißt so.
Um 10 Uhr bin ich da.
Ping! Tim hatte gesprochen. Herr Wang versuchte, ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Es sei viel zu gefährlich, allein in den Blauen Lotus zu gehen. Egal, was er auch sagte, Tim blieb bei seinem Vorhaben. Tja, und diesmal sollte ihm sein Dickkopf zum Verhängnis werden. Tim kam zwar in den Blauen Lotus hinein, doch zu mehr taugte seine Verkleidung nicht. Denn kurz nach ihm erschien ein alter Bekannter, Mitsuhirato. Und der erkannte seinen Erzfeind sofort. Tim wurde überwältigt und in einer schwarzen Limousine an einen unbekannten Ort gebracht.
So, junger Freund, da wären wir. Ach, entschuldigen Sie bitte, dass Sie an einen Stuhl gefesselt sind, aber Sie neigen nun mal zu ein bisschen viel Selbstständigkeit.
Meine Freunde!
Dass ich nicht lache. Wir sind hier in einem Vorort Hongkongs. Kein Mensch hat Sie kommen sehen, Ihre Freunde schon gar nicht. Und wenn ich wollte, würde Sie auch niemand gehen sehen. Doch eigentlich bin ich an Ihrem Tod überhaupt nicht interessiert. Im Gegenteil, ich lasse Sie wieder frei. Sie gestatten? Ich bin sofort wieder da.
Das ist doch wieder so ein...
So, da wären wir wieder. Kennen Sie das, was in dieser Flasche ist?
Rajaija.
Keine Angst, nur eine kleine Spritze. Sie werden also nicht völlig tollwütig werden. So, sehen Sie, es war nur halb so schlimm.
Ich werde wahnsinnig. Nein, ich... Eins und zwei... Und drei und vier, heute gibt es Freiheibier.
Köstlich, köstlich. So, und nun gehen Sie, mein Lieber. Adieu, gute Reise.
Ole! Tralalala, tralalala.
In der Zwischenzeit saß ich mit Wang Yenqi im Unterschlupf der Söhne des Drachens und wartete auf Tim. Stunde um Stunde verging. Da hielt ich es nicht mehr aus. Ich rannte los. Und tatsächlich, auf dem Feldweg, der zu Wangs Haus führte, traf ich Tim. Oder sollte ich besser sagen, jemand, der aussah wie Tim. Es war ein schrecklicher Anblick. Er schien total verrückt geworden zu sein.
Simsalabim, badam, dudum. Oh, ahuhi, das Hündchen lief im Schnee. Und als es wieder rauskam, Struppi klein ging alle. Struppi? Struppi? Mensch, Struppi, mein Hündchen. Glaubst wohl, ich wäre übergeschnappt.
Übergeschnappt? Ja, warum bin ich eigentlich nicht wahnsinnig? Die ganze Zeit war mir doch so. Ja, ich dachte wohl, ich müsste wahnsinnig sein, nachdem mir der Bandit die Spritze verabreicht hat. Seltsam. Es stand doch ganz deutlich Rajaija auf der Flasche.
Tim verstand die Welt nicht mehr und mir ging's nicht besser. Vollkommen durcheinander gelangten wir bei unserem Freund Wang Yenqi an. Und der wusste, was geschehen war. Sein Diener Chen, der die Vorortwohnung von Mitsuhirato überwacht, hatte sich im Nebenzimmer versteckt. Er hatte dort kurz zuvor den Rajaija-Saft entdeckt und umgefüllt. Das Gift nahm er an sich und brachte es zu Wang. Und in die ursprüngliche Rajaija-Flasche füllte er eine Traubenzuckerlösung. So hatte Mitsuhirato Tim eine Mini-Traubenzucker-Infusion verpasst, anstatt ihn verrückt zu machen. Doch das hielt Tim nicht davon ab, am nächsten Morgen wieder nach Hongkong City zu fahren. Er wollte unbedingt zu Professor Fan Seyen, der das Gift analysieren und eventuell ein Gegengift entwickeln könnte. Denn der Professor war auf der ganzen Welt für seine Heilungen von Geisteskrankheiten berühmt.
Doch als wir beim Hause des Professors ankamen, zeigte uns der aufgeregte Diener einen Brief. Einen Erpresserbrief. Der Professor war entführt worden. Ein Lösegeld von 500.000 Dollar sollte in einem Tempel hinterlegt werden, der sich eine Stunde von Hukuo am rechten Ufer des Yangtze-Kian befindet. Für Tim stand fest, morgen fahren wir nach Hukuo am Yangtze-Kian.
Ist das nicht eine herrliche Reise, Struppi? Diese endlosen Reisfelder und dort hinten. Ist das ein See? Was sagen die Leute, Struppi? Eine Überschwemmung? Mein Gott, ja. Der Fluss ist über die Ufer getreten. Der Zug hält auf offener Strecke. Ja, das hat bestimmt nichts Gutes zu bedeuten. Da, Struppi, der Schaffner will was sagen.
Meine Damen und Herren, hören Sie! Hören Sie doch! Wir können nicht weiterfahren. Die Strecke ist unterbrochen. Die Fluten haben die Gleise unterspült. Wir fahren wieder zurück nach Hongkong.
Hongkong? Nee, Struppi, nicht mit uns. Komm, irgendwie wird schon weitergehen.
Irgendwie wird schon weitergehen. Das war Tim, wie er leibt und lebt. Also marschierten wir Mutterseelen allein am Rande der Wasserwüste entlang. Das Unwetter war mit solcher Gewalt hereingebrochen, dass die Menschen gerade noch Zeit fanden, ihre Häuser zu verlassen, bevor das Wasser die Wohnungen und Ställe erreichte. Doch hatten alle schnell genug vor den Fluten fliehen können?
Struppi, da vorne im Wasser. Was ist das? Ja, da, neben dem vorbeitreibenden Hocker. Sieht aus wie ein Haarschopf. Ja, und jetzt? Jetzt taucht eine Hand aus dem Wasser auf. Struppi, das ist ein Mensch. Vielleicht lebt er noch. Los, wir müssen ihn retten.
Tim zögerte nicht eine Sekunde. Er riss sich die Kleider vom Leib und sprang in den reißenden Fluss. Und ich hinterher. Wir hatten ganz schön gegen die Strömung anzukämpfen. Aber schließlich hatten wir es geschafft. Tim packte den Haarschopf. Er gehörte einem Jungen. Tim schleppte den Jungen ab und trug ihn an Land.
So, hier aufs Gras. Puh, er atmet kaum noch. Vielleicht kann ich mit Wiederbelebung. So, die Arme auf und ab. Struppi, er schlägt die Augen auf. Na, du wolltest wohl den Fluss austrinken, was? Ich heiße Tim und der nasse Mob hier, das ist Struppi.
Ich heiße Chang Chung Yen.
Und was willst du jetzt machen, Chang Chung Yen?
Ich weiß nicht. Ich habe meine Eltern verloren. Plötzlich, mitten in der Nacht, war das Wasser da. Meine Eltern haben mich gerufen, aber dann stürzte das Haus ein. Kann ich erst mal bei dir bleiben?
Natürlich, Chang. Natürlich kannst du bei mir bleiben. Nur, weißt du, was ich vorhab, ist nicht ganz ungefährlich.
Das ist gut. Dann werde diesmal ich dir helfen. Mein Großvater sagte immer, vier Augen sehen mehr als zwei. Nein, ich meine, sechs Augen sehen mehr als vier, hat mein Großvater gesagt.
Also gut, Chang. Machen wir uns auf den Weg nach Hukuo.
Nach Hukuo? Willst du den Eisenbahnschienen folgen?
Ja, ich denke, das ist am sichersten. Ich möchte mich in diesem Überschwemmungsgebiet nun wirklich nicht verlaufen.
Ja, brauchst du auch nicht. Komm mit, ich kenne eine Abkürzung über die Berge.
Erst jetzt dachte ich wieder daran, was wir hier eigentlich wollten. Und ein ganz klein bisschen bekam ich's nun doch mit der Angst zu tun. Hätte ich gewusst, was zur selben Zeit im Büro des Polizeichefs von Hongkong geschah, hätte ich mich auf der Stelle geweigert, weiter zu marschieren.
Herein. Oh, lieber Freund Mitsuhirato, was verschafft mir die Ehre? Bitte nehmen Sie Platz.
Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten, Herr Polizeichef. Wenn Sie mir helfen, werde ich Ihnen als Gegenleistung gern den kleinen Betrag erlassen, den Sie mir schulden. Sie erinnern sich doch. Ich glaube, es waren 10.700 Dollar.
Ja, selbstverständlich. Nun, also, worum handelt es sich?
Tja, dieser Tim befindet sich derzeit in Hukou. Ich möchte, dass Sie ihn festnehmen lassen.
Aber das kann ich nicht. Hukou liegt in China, im Ausland. Da haben wir nicht die geringste Macht. Das wissen Sie so gut wie ich.
Glauben Sie nicht, dass die Behörden Sie unter bestimmten Umständen ermächtigen würden, auch außerhalb der Grenzen Hongkongs einen gewissen Europäer zu verfolgen?
Nun schon, ja, aber...
Wenn es um weiter nichts geht als um einen Verhaftungsgrund. Nun, Sie könnten ihn zum Beispiel der Entführung von Professor Fang Xiyen verdächtigen.
Tja, ja, das ist durchaus eine Idee. Warum nicht? Ich rufe den Polizeipräsidenten von Hukou an. Hallo? Ja, guten Tag, Herr Kollege. Hier spricht der Polizeichef von Hongkong. Sie haben doch sicher von dem Entführungsfall gehört, der uns seit einigen Tagen beschäftigt. Ja? Ja, Professor Fang Xiyen. Wir haben eine Spur. Ja, ja, eine Spur, die nach Hukou führt. Es handelt sich da um einen jungen Burschen, einen Reporter. Er nennt sich Tim. Genau. Eine Vollmacht für unsere Agenten. Genau. Wunderbar. Ich bin Ihnen sehr verbunden, Herr Kollege. Wiederhören.
Hat's geklappt?
Ja. Morgen haben wir die Vollmacht. Ich werde zwei international bekannte Agenten einsetzen. Sie haben sicher schon von ihnen gehört. Meist arbeiten sie unter dem Namen Schulze und Schulze. Mit und ohne TZ.
Ausgezeichnet, lieber Freund. Ausgezeichnet. Dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Also, verhaften Sie Tim. Und mangels Beweisen lassen Sie ihn dann wieder laufen. Wenn er schließlich zufällig, versteht sich, uns in die Hände fällt, dafür kann Sie ja nun niemand verantwortlich machen.
Okay. Und Sie erlassen mir die Schulden.
Abgemacht, lieber Freund. Abgemacht. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.
Ausgerechnet Schulze und Schulze. Wo es noch keine zwei Wochen her war, dass wir uns bei der Verhaftung der Rauschgiftschmuggelbande mit ihnen angefreundet hatten. Schöne Freunde, die Herren Geheimagenten. Wir liefen ihnen natürlich nichtsahnd in die Arme.
Sieh nur, Tim, sind die beiden da. Die Leute laufen hinter ihnen her und lachen sich kaputt.
Ja, aber warum denn?
Ganz schön gemein finde ich das.
Ach, wieso gemein? Wenn die beiden sich so irgendwie als Chinesen verkleiden, dass jeder Chinese sofort den Schwindel erkennt, dann sind sie doch selber schuld.
Als Chinesen verkleidet? Komm, Struppi, das sehen wir uns mal genauer an. Ich werde nicht mehr... Na, das hätte ich mir ja beinahe denken können. Schulze und Schulze, die beiden Oberdetektive. Hallo! Hallo, meine Herren!
Mein Gott, Schulze! Tim! Und ich hatte gehofft, dass wir ihn nicht finden.
Mistberuf, einen Freund festzunehmen, wenn er doch bloß abhauen würde.
Tag, die Schulzes. Haben Sie was? Was ist denn los? Ja, nun reden Sie doch schon.
Ja, ja, wenn es denn sein muss. Hier, sehen Sie.
Ein Haftbefehl auf meinen Namen.
Ja. Ja,
aber wir sind doch hier in China.
Ja, und hier ist noch ein Schreiben. Ein Schutzbrief von den hiesigen Behörden.
Das ist zwar für mich weiter nichts als ein Blatt Papier voller unverständlicher chinesischer Schriftzeichen, aber es wird ja wohl seine Richtigkeit haben. Also, meine Herren, walten Sie Ihres Amtes. Lieber Chang, du siehst, ich bin verhaftet. Leb wohl.
Tja, so kann's einem ergehen. Gerade sind wir am Ziel angekommen und schon werden wir abgeführt. Die beiden Schulzes schleppten uns auf die nächstbeste Polizeiwache.
Herr Kommissar, wir haben diesen jungen Mann verhaftet. Mhm. Hier ist unsere... Moment. Was? Hier in der Tasche...
Wie, was?
Moment.
Was ist?
Hier in der Tasche. Na, ja. Die Vollmacht, wo hab ich sie denn bloß? Ich hab sie doch in die Tasche gesteckt, nachdem ich Tim... Also das gibt es doch nicht.
Naja, vielleicht hast du sie neben die Tasche gesteckt, als du sie in die Tasche stecken wolltest. Warte mal hier, ich lauf schnell mal zurück. Vielleicht liegt sie noch auf der Straße.
Schulze mit DZ rannte los wie ein geölter Blitz. Ich hoffte im Stillen, dass er den verdammten Zettel nicht finden würde. Doch es half nichts. Schon war Schulze wieder zurück.
Oh, was hab ich gesagt? Hier ist die Vollmacht. Bitte, Herr Kommissar.
Ich war platt. Mit allem hatte ich gerechnet, aber damit nicht. Der Kommissar lachte sich schier kaputt. Dann rief er seine Kollegen herein und zeigte ihnen Schulzes chinesische Vollmacht. Und die reagierten genauso. Schulze und Schulze standen da wie zwei begossene Pudel. Und wir? Ganz einfach. Wir waren frei. Draußen wartete Chang auf uns.
Hallo, Tim. Na, hat's geklappt? Bist du frei?
Ja, ich bin frei. Aber verstehen tue ich überhaupt nichts mehr. Was soll denn nun wieder geklappt haben? Ich hab doch gar nichts gemacht.
Na, du nicht, aber ich.
Du?
Ja, die sogenannte Vollmacht, die Männer der Polizei vorgelegt haben, habe ich verfasst. Die richtige hatten sie verloren. Und weißt du, was ich geschrieben habe?
Keine Ahnung, aber lustig war es bestimmt.
Ich hab geschrieben, falls sie noch nicht gemerkt haben sollten, dass wir spinnen, dann ist das hier der Beweis. Und als einer von den Burschen angerannt kam, habe ich meinen Zettel an die Stelle gelegt, wo sie ihren Zettel verloren hatten.
Sagenhaft. Mensch, Chang, du bist ein echter Freund.
Natürlich meldeten die beiden größten Geheimagenten aller Zeiten ihren Reinfall nach Hongkong. Und was auf diesem Wege der Polizeichef erfuhr, wusste kurze Zeit später auch der Erzgangster Mitsuhirato. Und der fackelte nicht lange. Er setzte ein kurzes Schreiben auf, kletterte auf den Dachboden und ließ eine Brieftaube fliegen, die kurz darauf unbemerkt die chinesische Grenze passierte. Doch davon wussten wir nichts. Wir glaubten, die Gefahr sei nun erstmal gebannt und machten uns auf den Weg zum alten Tempel, wo die Übergabe des Lösegeldes stattfinden sollte.
Da hinten, der Turm. Ist das der Tempel?
Ja, das muss er sein.
Gut, dann sehen wir uns die Gegend mal etwas genauer an. Jetzt dürfte das noch relativ ungefährlich sein. Zum Zeitpunkt der Übergabe sieht's dann schon anders aus. Aber trotzdem, Augen auf.
Da vorne ist ein Fotograf. Der knipst die Touristen. Ist nur kein Mensch hier außer uns.
Macht nichts. Dann soll er uns ein Erinnerungsfoto schießen.
Als Tim schießen sagte, lief mir eine Gänsehaut den Rücken runter. Der Fotograf war mir nicht geheuer. Aber er war ja nicht bewaffnet. Na gut. Stellten wir uns also in Positur und lächelten allerfreundlichst. Der Fotograf guckte durch den Sucher seines großen, vorsinnflutlichen Fotokastens und drückte ab.
Tim erwischt mit der Kamera. Du Lump, du.
Hau ab, Bengel. Blöder Küke, au. Recht so, Schluffel. So, du sogenannter Fotograf. Nun mal schön die Hände hoch. Oder willst du, dass ich dich mal fotografiere?
Tim, bist du schlimm verletzt?
Nicht der Rede wert. Nur ein Streifschuss am Oberarm. Ich war bloß ein paar Sekunden lang kampfunfähig. So, du Schurke, nun zu dir. Wer ist dein Auftraggeber? Mitsuhirato?
Ja, er hat Angst vor Ihnen. Sie haben das Rajaijia-Gift. Und er befürchtet, Fan Ziyang könnte ein Gegengift entwickeln. Deshalb hat er ihn entführen lassen.
So, so. Hab ich's mir doch gedacht. Und wo haltet ihr Professor Fan Ziyang gefangen?
Ich weiß es nicht.
Du lügst doch.
Nein, nur Mitsuhirato kennt sein Versteck.
Unsinn. Du bist hier. Und hier soll auch die Übergabe stattfinden.
Ich schwöre Ihnen, ich lüge nicht. Der Brief, den Sie gelesen haben, stammte nicht vom Professor. Er war gefälscht, um die Polizei auf eine falsche Spur zu locken.
Na gut, ich will dir mal glauben, alte Klapperschlange. Aber wehe dir, du hast gelogen. Komm, Chang, auf, Struppi. Übergeben wir diesen Galgenvogel der Polizei in Hukou. Und dann sehen wir uns nochmal in Hongkong um. Wenn wir den nächsten Zug nehmen, sind wir eventuell dort, bevor Mitsuhirato Wind davon bekommt. Das ist unsere einzige Chance, um Professor Fang Ziyan aufzustöbern.
Aber es war nichts mit Aufstöbern. Im Gegenteil. Als wir zurück in Hongkong waren und bei den Wangs eintrafen, fanden wir das Haus leer. Ein Geruch von Chloroform schwebte in den Zimmern. Waren die Wangs in der Gewalt von Mitsuhirato? Der einzige Anhaltspunkt, den wir fanden, war ein Zettel mit der Aufschrift »Blauer Lotus«. Chang, Tim und ich also auf zum Blauen Lotus. Doch in den Blauen Lotus hinein ging nur Tim. Er versteckte sich hinter einem Vorhang und wartete ab. Da öffnete sich eine Tür und herein kam Mitsuhirato.
Ich geh heim. Also, Yamato, es bleibt dabei.
Morgen um Mitternacht mit dem LKW am Schuppen 9. Da liegt die Harika Maru am Pier. Du lädst die Ware auf und bringst sie zum Depot. Und ruf mich an, wenn's was Neues gibt.
Tim hatte genug gehört. Er schlich wieder hinaus und setzte Chang seinen Plan auseinander. Er wollte sich in der kommenden Nacht zwischen der Ladung verstecken, die Yamato mit dem Lastwagen ins Depot der Gangster bringen sollte. Chang sollte dann, aber das will ich jetzt noch nicht verraten. Tim hatte, so schien es jedenfalls, Erfolg. In einer leeren Tonne verborgen, rumpelte er mit Mitsuhiratos Lastwagen über die nächtlichen Straßen Hongkongs. Unterdessen herrschte im Hauptquartier der Gangster Hochstimmung. Vor allem Mitsuhirato war bester Laune.
Nun, mein lieber Wang, sehen Sie es endlich ein, dass es ein Fehler war, gegen mich zu arbeiten? Ja, aber jetzt kommt alle Einsicht zu spät. Jetzt ist es aus. Jetzt werden Sie sterben. Es heißt ja, die Chinesen fürchten den Tod nicht. Nun gut, ich werde Ihnen ein würdiges Ende bereiten. Ihr eigener Sohn wird Ihnen in seinem Wahnwitz den Kopf abschlagen. Ihnen, Ihrer Frau und Ihrem Freund Tim. Na, haben Sie jetzt immer noch Grund zum Lächeln? Ah, Yamato! Hat es geklappt?
Ja, Chef, alles klar.
Kommen Sie, Wang, kommen Sie. Sie dürfen das Schauspiel auf keinen Fall versäumen. So, da hätten wir ja das markierte Fass. Mein lieber Tim, steigen Sie aus. Hier ist die Endstation. Auf den Empfang warst du wohl nicht gefasst, was?
Da haben Sie ausnahmsweise mal recht.
Du warst gestern Abend im Blauen Lotus. Dann hast du die Anweisungen gehört, die ich Yamato gegeben habe. Bis dahin lief die Sache gut für dich, nicht wahr? Tja, aber dann hat dich leider einer meiner Leute gesehen. Was sollte ich machen? Dich schnappen? Das wäre doch viel zu schnell, zu einfach. Ich habe mir gesagt, du würdest so eine Gelegenheit wie die am Hafen nicht ungenutzt vorübergehen lassen. Also ließen wir ein Fass offen. Der Rest ging dann wie von selbst.
Nicht übel, Mitsuhirato. Ein richtiger Spaßvogel.
Nicht wahr? Ah, da ist ja ein alter Freund, der der Hinrichtung gern beiwohnen möchte. Wir haben ihn, Chef.
Der falsche Fakir.
Oh, welche Ehre, dass du mich auch im Nadelstreifenanzug meiner westlichen Arbeitskleidung sozusagen erkennst. Jawohl, Tim, der falsche Fakir. Geschatten? Raistings. Unter diesem Namen dürfte ich ja in deinen Kreisen am besten bekannt sein. Raistings, der König des internationalen Rauschgifthandels. Der Fakir, der vor deinen Augen in den Abgrund stürzte und an einem Strauch in der Felswand hängen blieb. Aber das konntest du ja nicht sehen. Pech für dich. Denn jetzt stehe ich vor dir, von den Toten auferstanden.
Bring die anderen rein, Yamato.
Ja, in Ordnung.
Herr Wang, gnädige Frau, wenn Sie bitte hier neben Ihrem Busenfreund Tim Platz nehmen wollen. Die Fesseln werden Sie nicht mehr allzu lange stören. Yamato, gib dem jungen Mann das Schwert.
Jetzt glaubte auch Tim, es wäre aus. Wangs Sohn packte das messerscharfe Schwert mit beiden Händen und holte zu einem furchtbaren Hieb aus. Alle Gangster waren im Raum versammelt. Darauf hatten die Männer vom Geheimbund der Söhne des Drachen gewartet. Wie auf Kommando flogen die Deckel von 6 Tonnen auf, die in der Lagerhalle standen. Dann fiel ein Schuss und das Schwert in der Hand des unglückseligen Didi zerbrach. 5 von Wangs Leuten sprangen mit Pistolen und Revolvern bewaffnet aus ihren Verstecken und aus der 6. Tonne hüpften Chang und ich.
Hände hoch!
Was? Oh. Was ist denn das? Wir haben's geschafft.
Mann, oh Mann. Das war wirklich Rettung in höchster Not. Ich hab schon geglaubt, ihr hättet es nicht mehr geschafft.
Mein Alter beugt sich in Ehrfurcht vor deiner Kühnheit. Chang, mein Sohn.
So, meine Herren Raistings und Mitsuhirato, jetzt bin ich dran mit Erklärung. Haben Sie wirklich geglaubt, dass ich lampfromm in die Höhle des Löwen tappen würde? Halten Sie mich für so dämlich? Ich hab gewusst, dass man mich beim Verlassen des Blauen Lotus beobachtet hat. Trotzdem bin ich zum Schuppen 9 gegangen, nachdem ich mich vorher abgesichert hatte. Gestern Abend ist die Besatzung der Harikamaru von den Söhnen des Drachen überwältigt worden. Ein Teil unserer Freunde hat sich in den Fässern versteckt. Die anderen haben sie dann verladen. Tja, da staunen Sie, was? So, nun will ich mir aber mal den Laden angucken, in dem ich hier gelandet bin. In dem Fass konnte ich ja nun wirklich nicht sehen, wo wir hingefahren sind. Nanu, wir gehen ja durch einen Safe.
Riecht komisch hier. Wie...
Opium, willst du sagen, nicht wahr?
Ja.
Da vorne ist ein Vorhang. Na, da bin ich aber gespannt. Der blaue Lotus.
Ja, die Opiumhöhle Blauer Lotus war zugleich Rauschgiftlager und Hauptquartier der Bande. Und nicht nur das. Im Keller entdeckte Tim bei der anschließenden Hausdurchsuchung den entführten Professor Fan Seyen. Der Brief, in dem vom alten Tempel die Rede gewesen war, war also tatsächlich eine Finte gewesen. Nachdem Mitsuhirato und sein Boss, der falsche Fakir, endlich hinter Schloss und Riegel waren und der korrupte Polizeichef vorsichtshalber seinen Rücktritt eingereicht hatte, genossen Tim und ich die lang verdiente Ruhe. Wang Yanqi hatte uns eingeladen, solange wir wollten, bei ihm zu Gast zu sein. 5 Tage nach der Endabrechnung mit Mitsuhirato und Raistings kam Wang freudestrahlend in Tims Zimmer.
Ich habe gute Nachrichten. Mein Sohn wird genesen. Professor Fan Zijin hat ein Mittel gegen das schreckliche Gift entwickelt, das wahnsinnig macht.
Oh, Herr Wang, wie sehr mich das freut.
Ja, und dann sind da noch 2 Herren, die Sie sprechen wollen.
Na sowas. Die Herren Schulze und Schulze.
Guten Abend. Ja, wir sind gekommen.
Das heißt, man kann sagen, wir sind gekommen.
Ja, Sie sind gekommen.
Wir sind gekommen, um Ihnen unsere Glückwünsche auszusprechen.
Und um Ihnen zu sagen, dass wir Sie keinen Augenblick lang für schuldig gehalten haben. Aber Befehl ist nun mal Befehl.
Das waren Schulze und Schulze, wie sie im Buche stehen. 3 Tage später packte Tim von neuem das Reisefieber und vielleicht auch ein bisschen das Heimweh. Er buchte nämlich kurz entschlossen den nächsten Flug nach Europa. Noch einmal kamen alle Freunde im Hause der Söhne des Drachen zusammen.
Gestatte mir, Tim, zu deinem Abschied ein paar Worte zu sagen. Freunde, lasst uns die Gläser erheben auf das Wohl unseres Freundes Tim. So trinken wir auf dich, lieber Tim, der du mit Kühnheit und Edelmut die Freude in dieses Heim zurückgebracht hast. Die Erinnerung an dich bleibt in unserem Herzen bewahrt. Doch einer wird dich am meisten vermissen, sofern das überhaupt möglich ist. Chang, der nach dem Verlust seiner Eltern in dir einen Bruder fand. Möge er sich als meinen Sohn betrachten und der Bruder meines leiblichen Sohnes sein, dem mein ehrenwerter und gelehrter Freund Fan Zijin den Verstand zurückgegeben hat.
In meinem Herzen ist ein Regenbogen. Ich weine, weil Tim uns verlässt. Und ich lache, weil ich einen neuen Papa und eine neue Mama gefunden habe.
Leb wohl, Tim. Und auch du, laferst Luppi, lebe wohl. Ich wünsche, dass ihr in Europa so gute Freunde findet, wie ihr sie hier zurücklasst.
Ja, wir waren alle schrecklich gerührt. Und mir liefen die Hundetränen nur so die Backen runter. Adieu, adieu, liebe Freunde. Ich hoffe, wir sehen uns wieder.